Die Big Show 683, der Fußball, wird besprochen mit zum einen Peter Ahrens vom Spiegel. Servus, Peter.
Hallo.
Und mit Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Felix.
Servus, hallo.
Peter, was du vielleicht weißt, aber jetzt ganz sicher weißt, du hast hier mit zwei Österreichern zu tun. Und wir müssen, glaube ich, schon, da muss jetzt auch ein Deutscher durch, mit dem Sonntagabend beginnen. Und ich weiß nicht, ob ich dich zitiere, Felix, aber ich möchte so anfangen. Ich meine, ich hätte es bei dir gelesen, dass es Ralf Rangnick in den meisten Spielen, in Norwegen hat er es vielleicht nicht geschafft, aber in den meisten Spielen einfach schafft, dass alle Spieler, die er aufstellt für die österreichische Fußballnationalmannschaft, Österreich gegen Norwegen 5:1 gewonnen, glücklicher Spielverlauf, muss man auch sagen, aber ist wurscht, nehme ich immer, aber dass die meisten Spieler immer an der oberen Grenze ihres Leistungsvermögens spielen. Ist das, zitiere ich dich, A, richtig und B, ist das wirklich eine herausragende Eigenschaft von Ralf Rangnick?
Ja, da zitierst du mich richtig, aber das habe ich jetzt nicht exklusiv, diese Meinung. Das ist eigentlich relativ offensichtlich, wenn man den Österreichern unter Rangnick beim Fußballspielen zuschaut, dass er einfach es ist so eine Mischung aus Komfortzone, die er schafft. Also, dass er wirklich sehr viele Spieler, sobald sie bei der Nationalmannschaft sind, sich sehr wohlfühlen. Das spürt man dann bei so Kandidaten wie Marcel Sabitzer, der, glaube ich, gerade bei Borussia Dortmund wieder mal nicht die einfachste Zeit hat, aber ein veränderter Mensch ist, wenn er bei der Nationalmannschaft ist, ein veränderter Fußballer. Und es kommt einerseits dadurch, dass in dieser Einheit sozusagen jeder seine Position mittlerweile relativ gut kennt, dass der Rangnick die sehr klar gemacht hat. Und dass sie eben sich gut aufeinander abstimmen, dass viel Vertrauen da ist und das sieht man auf dem Platz. Dadurch kann, glaube ich, diese unheimliche Energie entstehen, die haben wir bei der Europameisterschaft ja schon in manchem Spiel gesehen, dass die Österreicher diese typisch rangig Fußball-Energie, dieses hohe Pressing spielen können, dieses Vertrauen miteinander finden, dass sie alle gemeinsam attackieren und dann ist es eigentlich wahnsinnig effizient. Und das ist sozusagen die Basis darin, liegt schon, glaube ich, in dieser gewissen Wohlfühlatmosphäre, die er da kreiert, gepaart natürlich mit taktischen Vorgaben. Und gegen Norwegen, muss man einfach klar sagen, das war eine Meisterleistung. Gerade in der zweiten Halbzeit, diese norwegische Mannschaft, die ja wirklich auch gut besetzt ist, die physisch sehr stark ist, einfach an die Wand zu pressen. Und das ist schon beachtlich. Also ich müsste jetzt mich auch ein bisschen recherchiert. Ich müsste jetzt mich lange zurück besinnen, dass österreichische Mannschaften so eine Stärke entwickeln könnten über Halbzeiten oder über Spielphasen. Und das ist schon beachtlich. Und ja, ich habe nur den Kollegen Jan Age Fjørtoft gelesen von den Norwegern, der gesagt hat, so jemanden wie Rangnick bräuchten wir auch, weil die Norweger haben auch ihre goldene Generation am Fußballplatz, aber die kriegen es halt einfach nicht so umgesetzt. Und das ist halt das, was der Rangnick im Moment sehr gut schafft, diese Energie aus den Spielern rauszukitzeln.
Da muss man fast jetzt ein bisschen blasphemisch fragen, hat der DFB mit Julian Nagelsmann seinen Rangnick gefunden? Weil ich habe den Eindruck, wenn ich in Österreich zuschaue, ich habe relativ viel Nations League geschaut. Ich habe die Österreicher gesehen, da hat jeder Lust, im Nationalteam zu spielen. Ich habe mir gestern die Spanier angeschaut, da hat irgendwie auch jeder Lust. Und ich habe mir die Deutschen auch angeschaut und dort hat erst recht jeder Lust. Und bei den Niederländern hatte ich den Eindruck, die waren sehr, sehr schlecht in der ersten Halbzeit. Und da hatte ich den Eindruck, das ist mehr eine Pflichtaufgabe. Ist das auch ein Merkmal von Julian Nagelsmann, dass er nur Spieler hat, die richtig, richtig Lust auf die Nationalmannschaft haben?
Ja, ich muss sagen, als ich Felix eben habe reden hören, habe ich auch gedacht, er hätte auch die ganze Zeit über Julian Nagelsmann sprechen können. Hm. Statt über Rangnick, weil da wiederholt sich schon auch ein Muster. Weil man muss ja eigentlich sagen, mit der Personalauswahl, die er jetzt für diese beiden Nations League-Spiele zur Verfügung hatte, hätte man ja eigentlich denken können, ja, leichtes Spiel für Oranje. Die haben fast ihre beste Kapelle. Die haben natürlich nicht Frankie de Jong dabei gehabt, die haben nicht Ake dabei gehabt. Aber schon eine Mannschaft auf dem Platz, die sehr erfahren ist und die einiges hätte bringen können. Und dann gegen diese ja eigentlich Nobody-Truppe, gegen die Levelings und Co., keine Chance zu haben. Und das kann man, glaube ich, nicht nur der Lustlosigkeit der Niederländer zubilligen, was sicher eine Rolle gespielt hat. Die Koeman ist halt, glaube ich, einfach niemand, der die große Lust am Spielen erweckt. Seine Tage sind da auch einfach gezählt, muss man sagen. Und trotzdem hat es auch diese deutsche Mannschaft geschafft, gerade in der ersten Halbzeit, die Niederländer komplett offensiv auszuschalten, sie vom Tor wegzuhalten. Das war auch ein Verdienst dieser Mannschaft, die vorher noch nie so zusammengespielt hat und nicht nur so nicht zusammengespielt hat, sondern wahrscheinlich auch nie wieder so zusammenspielen wird. Und das ist schon Nagelsmann-Fußball, der dann sogar abgelöst ist von Personen.
Das gilt ja, glaube ich, mittlerweile auch für die Österreicher. Und um den großen Bogen zu spannen, Felix, du sagst Rangnick-Fußball, dieses Balljagen. Aber wenn der FC Bayern München gut aufgelegt ist, wie er zum Beispiel in Bremen gut aufgelegt war, dann ist das ja im Grunde genommen fast auch Rangnick-Fußball, den die Bayern spielen, weil die den Ball dann jagen. Die Bremer sind ja gar nicht mehr rausgekommen. Der Unterschied ist natürlich, dass beim FC Bayern dann auch noch unfassbar gute Fußballspieler in der Mannschaft stehen. Die Deutschen machen das auch. Und auch die Spanier. Serbien hat es probiert am Dienstagabend in Spanien. Und die Spanier sind so gut, dass sie hinten rausspielen konnten. Also gibt es diesen Rangnick oder diesen Rasenball, Red Bull-Fußball überhaupt? Oder haben das eh nicht schon alle richtig guten Mannschaften übernommen?
Ja, das ist halt immer die Frage, wer hat damit angefangen? Gell? Also es ist ein bisschen Henne und Ei. Ich würde sagen, dass das schon alles auch ihm zu verdanken ist, dass wir diesen Fußball sehen. Ich glaube, er hat jetzt wieder so ein bisschen Revival gefeiert. Also es ist ja immer so ein Wellenablauf, ne, im internationalen Fußball, dass manchmal dieser totale Pressing-Fußball gewinnt, dann kommt wieder erst eine Ballbesitzphase, es kommt eine Phase mit Stürmern, ohne Stürmer, das ist ja alles immer so Antworten aufeinander finden. Ich glaube, jetzt sind wir aktuell, das haben wir auch bei der Europameisterschaft gesehen, schon wieder in einer Phase, wo auch Nationalmannschaften diesen ja doch taktisch eben anspruchsvolleren Fußball spielen können, weil sie ambitionierte Trainer haben, die das auch einfordern, weil viele eben Spieler zur Verfügung haben, die das so gewohnt sind in ihren Vereinen, dass es ihnen fast leichter fällt, das dann einfach mitzunehmen in die Nationalmannschaft. Und ja, das finde ich eigentlich sehr gewinnbringend für den Fußball. Ja? Also ich glaube, es ist ein grundsätzlich sehr unterhaltsame Art und Weise, das zu spielen. Und man sieht es ja auch, ich habe die Niederlande angesprochen, ne? Man sieht ja auch, wie das Gegenmodell aussieht. Das ist dann so ein bisschen, kommt fast wieder rüber. Ja? Das hat man bei der EM auch erleben können, dass es bei den Niederländern fast so sehr uninspiriert wirkt, sehr, sehr einfach. Und das funktioniert ja manchmal über Einzelaktionen, weil die Spieler haben sie natürlich. Aber es ist einfach kein Konzept da. Und das sieht man bei diesen Nationalmannschaften wie Spanien, wie Österreich, eben auch Deutschland. Wirklich dank Julian Nagelsmann. Ich glaube, das hat man davor ja lange Jahre vermisst, dass sie ihre fußballerische Identität haben. Und das ist ein großer Erfolg. Und ob der jetzt sozusagen von Rangnick ausgeht, weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen viel der Ehre. Aber ja, der Trend geht dahin. Wir können ja, also dass man Thomas Tuchel jetzt bei England kurz anreißt, das ist klar, dass der natürlich auch in dieselbe Richtung gehen wird. Und es geht eben um ambitionierte Trainer, ambitionierte Konzepte. Und ja, die übertragen sich dann auch wieder in die Vereine. Ich bin gespannt zu sehen, ich habe vorher Savica angesprochen, ob das dann vielleicht auch wieder umgekehrt ist, ne? Ob man dann in der Bundesliga auf einmal sieht, der hat jetzt wieder Selbstvertrauen gefunden in der Nations League und nimmt das vielleicht mal mit. Also die Cross-Effekte in die andere Richtung gibt es dann auch ab und zu.
Ich neige leider dazu, Marcel Sabitzer immer noch zu unterschätzen, aber der war letztes Jahr im All-Star-Team der Champions League und da hatten wir 11 Spieler Platz. Also, und wenn der im Nationalteam ist, das ist bei Alaba über Jahre so gewesen. Da hat er vielleicht oft auf der falschen Position gespielt, aber was man Alaba nie vorwerfen hat können, das weiß natürlich auch der Alaba-Biograf Felix Haselsteiner, ist, dass er sich nicht zerrissen hat für die Nationalmannschaft. Also egal, wo er gespielt hat. Ja. Was hat denn Julian Nagelsmann, Peter, jetzt tatsächlich gelernt? Du sagst ja, diese Mannschaft wird in dieser Zusammenstellung nie mehr gemeinsam spielen. Ich weiß nicht, ob er im Tor schlauer geworden ist. Ich habe es ja nur im TV gesehen. Ich finde es ein bisschen befremdlich, dass Oliver Baumann nur noch Olli genannt wurde, aber das bin vielleicht nur ich. Aber was hat Julian Nagelsmann tatsächlich jetzt gelernt, wenn dann Leute wie Musiala, wie Füllkrug wieder zurückkommen, die natürlich gesetzt sein sollten? Also Musiala auf alle Fälle, bei Füllkrug bin ich mir gar nicht so sicher.
Ja, wahrscheinlich wird der Baumann demnächst auch noch Titan heißen.
Ja, unbedingt. Bitte,
über den
bitte.
Olli. Also ich finde diese Torwartfrage ja ohnehin also eine völlig überschätzt, aber sie zeigt eigentlich auch, wie ruhig und harmonisch es um diese Nationalmannschaft bestellt ist, dass das dann plötzlich das einzige größere Thema im Vorfeld der Länderspiele war. Baumann oder Nübel gegen Bosnien-Herzegowina. Also ich denke, beide haben die Qualität, sind gute Torleute, sind halt vielleicht keine Weltklasse-Torleute, aber sind gute Torleute, die man in solche Spiele reinwerfen kann, ohne großes Risiko. Und irgendwann ist der Ter Stegen dann auch wieder zurück und dann ist das Thema auch durch. Diese Länderspiele, die jetzt anstehen, sind ja letztlich, muss man ehrlich sein, auch relativ irrelevant. Hm. Die sind insofern wichtig, um nochmal ein bisschen Teamfindung zu betreiben, um eben nochmal ein paar neue Leute, wie es jetzt geschehen ist, erfolgreich auszuprobieren. Aber letztlich im März oder April weiß doch kein Mensch mehr, wie dieses Spiel im Senica ausgegangen ist und auch mit Recht. Also insofern ist diese Themenarmut aber auch eben ein gutes Zeichen. Diese Themenarmut zeigt einfach, dass Nagelsmann mit gerade in Sachen Personalauswahl eine sehr glückliche Hand gehabt hat im letzten halben Jahr. Wie ist das als riskant beschrieben worden, dass er auf Hummels, auf Goretzka und solche Leute verzichtet? Und natürlich redet kein Mensch mehr von denen. Ich glaube, Goretzka und Hummels haben zusammen Einsatzminuten in dieser Saison. Die sind, glaube ich, noch im zweistelligen Bereich maximal, wenn man das zusammennimmt. Also insofern hat er da einfach auch ein gutes Gefühl gehabt und vielleicht auch einen guten Instinkt, eine gute Beratung. Also ich glaube auch, dass das Zusammenspiel mit Sandro Wagner sehr gut klappt, der dann so einen Draht nochmal mehr in die Mannschaft hat. Also da ist im Moment relativ viel Gutes am Werk. Und wenn wir Journalisten im Moment Fehler suchen, dann müssen wir uns ganz schön anstrengen.
Aber ist ja schon beachtlich, oder? Ich meine, wir waren ja alle, ich weiß nicht, ist es jetzt schon ein Jahr her, nicht ganz, 11 Monate, als wir da in Wien gesessen sind.
Genau.
Und diesen wahnsinnig tragischen Abend da irgendwie erlebt haben. Also das war ja wirklich, das hat sich jetzt so endzeitlich angefühlt, ne? Ist schon dieser Turnaround, den finde ich schon beeindruckend. Den muss man ihm echt geben. Also auch wie er sich selbst da komplett gewandelt hat, ich finde, den erkennt man heute gar nicht mehr wieder. Also der ist ein viel ruhigerer, angenehmerer Mensch geworden irgendwie, ne?
Auch ein großes Plädoyer für die Winterpause. Diese 5 Monate hat er wirklich gebraucht, um gedanklich und wirklich, glaube ich, zu sich zu kommen. Also man hat das Gefühl, es ist wie so ein Eremit, der dann in die innere Einkehr gefunden hat von November bis März. Und natürlich diese Rückkehr von Toni Kroos und so weiter, alles hat gepasst. Aber Kroos ist jetzt auch nicht mehr da. Und da gab es natürlich auch die Ersten, die sagen, ja, aber warte mal, wenn er nicht mehr da ist. Dann ist aber dann die Kacke am Dampfen. Und dann wird das ganze Konzept ineinander stürzen. Das sehe ich halt auch überhaupt noch nicht. Also diese Sechserposition jetzt mit 2 Alternativkonzepten sogar, hat sich auch ganz gut angelassen. Hat vielleicht noch nicht den richtigen Härtetest bekommen, aber es funktioniert.
So, und da ist jetzt die Frage gleich an dich, Felix, weiter. Wer wäre denn der richtige Härtetest? Also ich höre ja bei Thomas Tuchel in der PK, ja, natürlich, wir streben das Höchste an, was es im Fußball gibt, den Weltmeistertitel. Die Spanier sind Europameister geworden. Die Niederländer waren am Montag in München. Entweder war Deutschland so gut oder die Niederlande waren richtig schlecht, vielleicht eine Kombination aus beiden. Aber wer, außer Frankreich, die ich immer wahrscheinlich zu hoch einschätze, und den Spaniern, wäre ein richtiger Härtetest? Wen muss man überhaupt über die Deutschen stellen?
Offensichtliche Antwort Österreich.
Nein, ja, das ist richtig, das ist absolut richtig. Wer Kasachstan mit 14-0 schlägt, der ist über jeden Zweifel erhaben.
Genau. Na, ich würde sie gerne gegen andere sozusagen formstarke Nationalmannschaften sehen. Also ich habe jetzt die Italiener auch verfolgt. Das ist auch mal ganz interessant zu sehen. Die finden sich auch gerade ein bisschen mehr zusammen über ihre fußballerischen Konzepte. Und das fände ich mal spannend. Und daneben gibt es natürlich einfach diese. Ja, es gibt schon auch diese fiesen Länderspiele, wobei das fand ich jetzt schon mal so ein bisschen Härtetest, da auch wirklich mal in so einem fiesen, gemeinen Stadion zu spielen und vor einem ganz, auf einem schlechten Platz und alles. Das tut so einer Mannschaft, glaube ich, auch mal ganz gut zu sehen. Naja, wir können da auch gewinnen und ja, deshalb, ich glaube, das ist jetzt einfach, wie Peter auch gesagt hat, es kommt jetzt eh wieder mal eine ruhigere Phase, ist auch ganz gut, war ja eh ein intensives Länderspiel, ja. Und ich glaube, das haben sie jetzt gut geschafft. Jetzt kann man auch mal das wird wieder ein neues Gefühl sein, auch für uns Journalisten, dass man die Nationalmannschaft gegen Jahresende nicht als ein Schandkapitel irgendwie zusammenfassen muss, sondern dass das irgendwie ein ganz positives Jahr war für den DFB. Und insofern können die sich da auch mal ein bisschen drauf ausruhen. Und dann geht es eh in dieser WM-Quali halt. Ist natürlich wichtig, dass du da, glaube ich, mit einigermaßen seriösem Spiel dann auch irgendwie reinstartest und das einfach dann Richtung nächstes Jahr gleich von Anfang an von vorne weg dirigierst.
Was für ein Stangelpass von Felix Haselsteiner, den ich zum Abschluss des ersten Segmentes aufnehme und bei Peter Ahrens ins Tor jage. Peter, hast du nicht ein schlechtes Gewissen als deutscher Journalist in Deutschland ansässig, dass du in eine WM-Qualifikation reingehst, wissend, dass du eine Mannschaft begleiten wirst, die sich qualifizieren wird. Weil wir Österreicher 1998, und damals hat sich Herbert Brasker leider vercoacht, weil er Ivica Vastic, Mario Haas und Hannes Reinmeier nicht gemeinsam spielen hat lassen. Sturm Graz-Fans wissen, wovon ich spreche. Aber ist da eine gewisse Ruhe in dir, Peter? Weil es gibt Nationen, und das sind wir Österreicher nun mal, wir wollen dringend wieder dabei sein, und Deutschland ist halt im Grunde genommen, was soll schon passieren? Da gab einmal diese Barrage gegen die Ukraine, vor der WM 2002 war es, glaube ich, in Dortmund. Aber ansonsten, ist das ein angenehmes Gefühl oder fehlt dir das Kribbeln in der WM-Quali?
Ja, andererseits ist das kein neues Gefühl. Also eigentlich ist mein Eindruck, solange ich die Nationalmannschaft begleite, und das ist jetzt ja auch schon 15 Jahre lang, hat es eigentlich in der Qualifikation nie geruckelt. Manchmal gab es unter Löw auch Spiele, wo sie, glaube ich, einmal sogar zu null Punkten, Gegenpunkten durchmarschiert sind für ein Turnier. Also das ist nun mal auch so, wie inzwischen die ganzen Regularien sind, wie die Turniere sind, dass die Top-Teams wirklich nochmal im Regelfall einfach durchkommen, weil es natürlich auch gewünscht ist und weil es auch gewollt ist. Da sind dann nur manchmal die Italiener und die Niederländer, die dann noch aus der Reihe tanzen. Aber sonst ist man als Top-Team einfach dabei, und das wird auch von der FIFA und von der UEFA auch natürlich einfach so gewollt. So werden die Töpfe gemischt, dann werden also kleine Wissenschaften veranstaltet, wie man sich für diese WM qualifizieren kann. Da werden dann wahrscheinlich irgendwelche Studiengänge demnächst noch eingerichtet, wie viele Viertelfinalisten der Nations League und wie viele Monate nach der Auslosung dann endlich auch mal die Gegner feststellen. Das ist natürlich alles totaler Quatsch, aber so sind sie einfach. Das muss man leider einfach mitkaufen.
Das machen wir in diesem Zusammenhang. So, kurze Pause in der Big Show 683, dann geht's weiter mit Peter Ahrens und mit Felix Haselsteiner.